Ich lese, wer mitlesen möchte, Kolosserbrief, erstes Kapitel, die Verse 21 bis 29. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig, makellos und untadelig vor seinem Angesicht stelle. Wenn ihr nun bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden, durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. In den Versen 21 bis 23 geht es darum, dass Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz versöhnt hat mit Gott. Wir haben nun einen Gott, der unser Vater im Himmel ist und nicht Gott als Richter. Durch das Opfer Jesu sind wir reingewaschen von unseren Sünden, die wir als ehemalige Feinde Gottes begangen haben. Jesus reinigt uns von all den Dingen, die Ausdruck unserer Feindschaft Gott gegenüber war. Unserer Missachtung und Verleugnung Gottes, von unserem Egoismus und den daraus resultierenden Taten, die andere Menschen verletzt und ihren Schaden an Leib und Seele zugefügt haben. Weil das alles von uns abgewaschen ist, stehen wir als Menschen vor Gott, die Menschen nach seinem Herzen sind, als Heilige, als seine Kinder. Wenn euch jemand fragt, wie werde ich ein Kind Gottes, was würdet ihr dem antworten? Tu Buße und komm zu Gott. Ich habe mich auch so auch die Frage gestellt und ich habe zwei Bibelverse gefunden. Und zwar der erste steht in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, den er gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie nehme ich Gott auf? Wie nehme ich Jesus auf? Ich werde Kind Gottes, indem ich Jesus aufnehme. Auch da Offenbarung 3, Vers 20, auch ein bekannter Vers. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das heißt, Gott steht vor meiner Herzenstür und klopft an. Er will in mein Leben, in mein Herz, in mein Innerstes. Gott will in mir drinnen sein. Er will nicht irgendwo außen herumschweben, um mich herum. Er will mein Innerstes erreichen. Er will in mir sein. Und warum soll ich an seinen Namen glauben? Was für Namen, was heißt Jesus? Genau, Jesus heißt Gott rettet. Im Prinzip, aber sein Name drückt eigentlich sein Wesen in Perfektion Perfektion aus. Gott rettet. Jesus ist Gott rettet. Ich darf an Jesus glauben als Gott, der mich rettet. Ja, und wenn man sagt, ich nehme Jesus Christus noch dazu, Jesus der Gesalbte, der Messias, der von Gott eingesetzte Herr und König über diese Welt, über dieses Universum, könnte man noch dazu schreiben. Ja? Eigentlich steckt im Namen Jesus schon drinnen, wer ist, was er ist, was er für uns tut. Deswegen an seinen Namen glauben. Ihn aufnehmen, an seinen Namen glauben. Und dann bin ich Kind Gottes. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Jesu Opfer alles ist, was wir brauchen, um Kinder Gottes zu werden. Wir müssen nichts dazu tun und wir können auch nichts dazu tun. Was Jesus tut, ist genug. Deswegen sagt er auch in den Evangelien, wenn er stirbt, es ist vollbracht. Es gibt nichts mehr noch, was man dazu tun kann. Das, was ich getan habe, macht euch fähig, Kinder Gottes zu werden. Wenn ihr mich aufnehmt, wenn ihr an meinen Namen glaubt. Und Paulus ist sozusagen Diener jenes Gottes, ist Diener dieser frohen Botschaft der Erlösung der Menschen. Und ganz nebenbei ist dieses Kind Gottes werden die Grundvoraussetzung dafür, als Knecht oder Magd Gottes am Aufbau von Gottes Reich mitarbeiten zu können. Es ist auch die Grundvoraussetzung, dass ich das will. Ja? Wenn ich kein Kind Gottes bin, dann kann ich nicht am Reich Gottes mitarbeiten. Dann kann ich nicht Knecht Gottes werden, wie der Paulus das sagt. In unserer Gemeinde gibt es derzeit die verschiedensten Treffen und Kreise und da geht es um Geistesgaben, um die Gaben Gottes. Wir wünschen uns mehr Prophetie, Heilungen, Wunder, Zungengebet und das ist gut so. Wir sollen uns nach diesen Dingen ausstrecken. Wir sollen Gott bitten, dass er uns Gaben schenkt. Ja? Aber Gaben sind nie Selbstzweck. Wenn ich mir von Gott eine Geistesgabe wünsche, wenn ich Gott um eine Geistesgabe bitte, dann bitte ich um eine Aufgabe. Wenn Gott eine Gabe gibt, dann ist die nie für mich selbst, sondern die ist für die Gemeinde, ist für jemand anderen. Und wenn ich eine Gabe habe, dann habe ich eine Aufgabe. Dann habe ich Arbeit. Oder wie Paulus das ausdrückt, und diese Arbeit, die kann auch was kosten. Es gibt im Vers 24, schreibt Paulus, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib. Das ist Gemeinde. Arbeit am Reich Gottes kann also auch Leiden beinhalten. Da geht nicht immer alles locker flockig. Ja, sondern das kann anstrengend sein. Wenn ich irgendwo im Weinberg arbeite, wer das schon einmal gemacht hat, das ist anstrengend. Da brennt die Sonne runter. Da trage ich die Beeren oder die Reben hinten, also die Weintrauben hinten in einem Plastikbehälter und der kann schwer werden. Das kann anstrengend sein, das kann Druckstellen verursachen. Ja, Arbeit im Weinberg ist Arbeit, kann Leiden bedeuten. Paulus erträgt das aber mit Freude. Ja, ich leide mit Freude. Paulus hat den Auftrag, das Evangelium im Römischen Reich auszubreiten. Und diesen Auftrag, das Evangelium auszubreiten, haben wir ebenfalls. Zwar nicht im Römischen Reich, sondern zu unserer Zeit und in unserem Teilbereich dieser Welt, aber das ist unser Auftrag. Und würden wir mögliches Leiden für das Reich Gottes genauso freudig annehmen, wie der Paulus das tut? In Lukas 14, 25 bis 30 steht noch ein bisschen mehr, was es möglicherweise bedeuten kann. Da steht, Es ging aber eine große Menge mit ihm, es geht um Jesus. Er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Wer um Gaben bittet, sollte sich bewusst sein, dass in dem Reich, dass in dem Dienst am Reich Gottes, dass mich das etwas kosten könnte. Ja, es geht nicht alles locker, leicht von der Hand. Das ist Arbeit. Paulus hat zur Erfüllung seines Auftrages die Werkzeuge, die Geistesgaben des Predigens und der Evangelisation bekommen. Und Gott wird uns die Werkzeuge geben, die wir als Vineyard Wien für unsere Aufgabe brauchen. Wir dürfen um Werkzeuge bitten. Steht in der Bibel, das ist richtig und wichtig. Das Problem ist, dass Gott aber weiß, welches das richtige Werkzeug für jeden von uns ist. Denn es kann sein, dass ein großer, kräftiger Mann, der überschüssige Kraft hat, dass der um eine Rebschere bittet. Das ist eine relativ kleine Schere, mit der man Triebe und Ast und so kleine Blätter wegzwickt, damit die Weintrauben mehr Licht abbekommen. Und es kann sein, dass eine kleine, schmächtige Frau mit sehr gefühlvollen Händen um einen Krampen bittet. Und das wird aber für beide nicht das Richtige sein. Ein Krampen ist eine Hacke, mit der ich viel Erde umgrabe und locker machen kann. Ja? Und da kann ich zwar darum bitten, aber es wird nicht das richtige Werkzeug sein. Ja? Sondern Gott wird wahrscheinlich den Krampen eher dem kräftigen Mann in die Hand drücken und die Rebschere der Frau mit viel Gefühl in die Hand drücken. Und das ist das, wie gesagt, ich darf Gott um Gaben bitten, aber Gott ist der Geber der Gaben. Ich kann Gott zu nichts zwingen. Was ist noch? Wer in den Dienst Gottes tritt, der hat aber Zugang zu seinen Geheimnissen. Also es ist nicht nur Arbeit, sondern eigentlich, wenn ich eine Begabung habe, dann ist es auch Freude. Ich darf etwas tun, das ich gut kann. Und wer eine Gabe hat und diese ausübt, der weiß, dass das Freude ist. Ja, natürlich kann es anstrengend sein, kann es Arbeit sein. Aber es ist nicht nur anstrengend und nicht nur Arbeit. Es macht auch Spaß, es macht auch Freude. Und wer sich in den Dienst Gottes begibt, der hat Zugang zu seinen Geheimnissen. Das ist auch in unserem Text vorgekommen. Und eines dieser Geheimnisse, das ist etwas, das für uns eigentlich selbstverständlich ist, was aber die Welt nicht sieht, nicht sehen kann oder nicht sehen will. Christus in uns. Das ist das Geheimnis. Dieses Geheimnis, das vor der Welt verborgen ist. Dass Jesus in uns drinnen ist. Dass Gott in uns drinnen ist. Gott nimmt Wohnung in Menschen, in Christen. Und dieser Christus in mir beinhaltet die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Gute Frage. Also Gottes Gegenwart, ja, da spielt Herrlichkeit mit, natürlich. Wenn man mal nachschaut in einem Wörterbuch, Herrlichkeit ist die Aura, die Ausstrahlung, die einen Herrn, eine Herrin umgibt. Also auch ein Politiker kann Herrlichkeit haben. Er hat die Herrlichkeit, die einem Politiker entspricht, sozusagen. Ein Löwe hat Herrlichkeit. Wenn ein Löwe da an dir vorbeischreitet, so beim Zoo durch die 30 cm Plexiglaswand, kann sehr beeindruckend sein, kann sehr herrlich sein. Ja? Aber Gottes Herrlichkeit ist eine andere. Ja? Gottes Herrlichkeit ist Ausdruck seines Wesens und seiner Macht. In Jesus ist die Fülle der Herrlichkeit Gottes für uns Menschen sichtbar. Und dieser Jesus wohnt in mir. Also diese Herrlichkeit steckt in mir. Auch wir Christen haben Teil an der Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen Gottes Wesen durch uns durchleuchten lassen. Das ist gemeint, wenn die Bibel davon spricht, dass wir das Licht der Welt sind. Das ist Gottes Licht, das aus uns rausscheint. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die in uns aufblitzt. Wir Christen spiegeln Gott hinein in diese Welt. Ja, wenn ich Gott in mich hineinlasse, dann bin ich ein Tempel Gottes, ein Gefäß für Gott, das sozusagen hinausleuchten darf in diese Welt durch mich. Römerbrief 8, Verse 18 bis 22. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Die ganze Schöpfung wartet, dass Gottes Herrlichkeit durch uns ausstrahlt, auf diese Schöpfung, auf diese Welt, auf dieses Universum eigentlich. Das ist das, wenn Gott in einem Menschen Wohnung nehmen kann, dann kommt Gottes Herrlichkeit in die Schöpfung. Und das ist etwas, das ich tun darf. Wenn Menschen Christen werden, dann hat das Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Das sehe ich da nicht. Das hat Auswirkungen auf die ganze Schöpfung. Die wartet, dass das passiert. Das sind Schritte in Richtung Erlösung dieser Schöpfung. Die wartet darauf. Das Leiden, das uns im Dienst für Gott möglicherweise ereilt, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir von Gott bekommen. Denn wenn Gott etwas wegnimmt, dann gibt er etwas Besseres. Weil Gott ist ein jemand, der uns lieb hat. Ja, wenn er etwas wegnimmt, dann ist das etwas, das mir möglicherweise schadet, das mir im Weg steht, ihm näher zu kommen. Und dann darf ich darauf vertrauen, ich bekomme was Besseres. Es gibt noch was ganz Wichtiges für Diener Christi, für Knechte und Mägde Gottes, für Arbeiter am und im Reich Gottes. Hat jemand eine Bibel mit? Wer schaut mir nach? Johannes 15, Vers 5. Auch eine ganz bekannte Stelle. Habt ihr bitte?
Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.
Genau. Das ist die Stelle vom Weinstock. Und das ist eigentlich eine Stelle, die sollte man als Christ auswendig können, meiner Meinung nach. Ja? Wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja? Wer in den Dienst Gottes tritt, braucht ganz besonders die Nähe Gottes. Es gibt zwei Voraussetzungen sozusagen, um im Weinberg arbeiten zu können. Christus in mir. Und die Sache ist relativ einfach. Das macht Gott. Ich öffne mein Herz, ich bitte Gott hinein, ich bekenne meine Sünden, lass mir die von ihm wegnehmen, Christus in mir. Nur was mache ich mit ich in Christus? Wie geht das? Das ist nämlich meine Aufgabe. Und da kommen wir wieder zu etwas, was wir eh schon das Thema haben die ganze Zeit. Es geht um die geistlichen Übungen. Denn das hilft mir, damit ich in Christus bleibe. Wer weiß noch, was die geistlichen Übungen sind? Hat der Helmut ganz oft gesagt. Wer traut sich? Bibel lesen, sehr gut. Was haben wir noch? Bitte? Fasten, sehr gut. Beten. Dienen, Anbetung. Barmherzigkeit, genau. Ja, richtig. Großzügigkeit. Das sind Dinge, die ich einüben kann, wo ich sozusagen in die Gegenwart Gottes kommen kann. Wo ich schauen kann, dass ich in Christus bleibe. Jesus in mir, seine Aufgabe. Ich in Jesus, meine Aufgabe. Ja? Warum brauche ich diese Nähe zu Gott? Warum muss ich das unbedingt haben? Ich habe doch das Wort Gottes. Christus ist jetzt in mir, mir ist alles vergeben. In der Bibel steht doch alles drinnen, oder? Ich erzähle alles, was in der Bibel drin steht. Ich brauche doch die Nähe Gottes. Ja, verwandelt werden. Ganz praktisch. Wenn ich in der Nähe Gottes bin, dann erlebe ich Dinge mit Gott. Dann erlebe ich was mit ihm. Ja? Und wenn ich Dinge erzähle, die ich selbst erlebt habe, dann erzähle ich das ganz anders als Dinge, von denen ich gehört habe. Ja? Deswegen sagt auch Jesus, ihr sollt meine Zeugen sein. Ja, ihr dürft Dinge mit mir erleben und dürft das den anderen weitererzählen. Denn aus dem kommt Vollmacht. Ich habe Gott intensiv erlebt und das erzähle ich dir weiter. Und das ist etwas, das dich berührt, weil du weißt, da steckt Wahrheit dahinter und nicht irgendein Hörensagen. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen die Nähe, die Gegenwart Gottes. Wir brauchen unterwegs sein mit Gott, Dinge erleben mit Gott. Und da gibt es Dinge, die mir dabei helfen, dass ich das sein kann, dass ich in Gottes Gegenwart sein kann. Eben diese geistlichen Übungen. Die sind nicht da zum Selbstzweck da, sie sind dazu da, damit wir in Gottes Gegenwart treten. Fasten. Ich koppel meinen Verdauungstrakt ab, sozusagen, damit mein Hirn frei wird, damit mein Geist frei wird, um mit Gott in Kontakt zu treten. Dazu ist das da. Und diese Dinge kann ich tun, damit ich in Jesus bleibe, damit mein Dienst in der Gemeinde Frucht bringt. Das ist es, was Menschen weiterbringt, was neue Kinder in die Familie Gottes hineinbringt. Und letztlich auch mich und meine Beziehung zum liebenden Vater im Himmel tiefer und inniger werden lässt. Das sind diese geistlichen Übungen. Und erst das, wenn ich in Christus bin, das macht mich zum Segen für die Menschen meiner Umgebung. Ja? Die Gegenwart Gottes, die mich verwandelt, wie der Richard gesagt hat, die mich verändert, die mich ihm ähnlicher macht. Die macht mich zum Segen für die Menschen, mit denen ich Umgang habe. Gut, ich möchte zum Schluss nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Punkt 1, das Grundlegende, um Arbeiter im Himmel zu werden, ist es, Kind Gottes zu werden. Das tue ich, indem ich mir von Jesus meine Schuld wegwaschen lasse und ihm mein Herz öffne. Dann ist Christus in mir. Gaben sind Werkzeuge, die ich bekomme, wenn ich arbeite. Arbeit im Weinberg kostet mich etwas. Und Grundlage für erfolgreiches Arbeiten ist die innige Beziehung zu Gottes. Zu Gott. Ja, und das ist das, was mir all das gibt, was ich brauche. Geistliche Übungen helfen mir dabei. Dann bin ich in Christus. und dann wird es mir zum Segen und ich ein Segen für alle, die mir begegnen. Amen.